Wie nur wenige andere Menschen stehen Aleida und Jan Assmann für Moral, politische Verantwortung und humanes Engagement und radikal gegen jede Form national bornierten Denkens. Die beiden Kulturwissenschaftler haben in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Aleida und Jan Assmann beschäftigen sich in ihren Büchern mit den Grundlagen unserer Kultur. Jan Assmann hat sich dabei mit dem Gewaltpotenzial und der Friedensfähigkeit von Religion beschäftigt und er fragt in seinem neuen Buch Achsenzeit nach den Mythen der Moderne und plädiert dafür, die eurozentrische Sicht auf die Geschichte zu überwinden. Aleida Assmanns neues Buch Der europäische Traum ist eine klare Absage an den zynischen Pessimismus unserer depressiven Zeit, ein ermutigendes Buch für Europa. Aleida und Jan Assmann sind bei uns im Studio. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Friedenspreis.
Vielen Dank.
Sie haben sich beide mit dem kulturellen Gedächtnis beschäftigt und Sie, Frau Assmann, sagen, Kultur beginnt dort, wo wir Spuren von Gräbern haben. Hier verlängert sich unser Leben über den Tod hinaus. Heute lassen sich viele Menschen ja verbrennen und die Asche wird einfach so im Wald verstreut. Was passiert eigentlich, wenn wir keine Gräber mehr haben?
Kulturelles Gedächtnis, der Begriff steht ja für ein Langzeitgedächtnis. Das Gedächtnis ist in der Regel sehr begrenzt. Das merken wir schon zu Lebzeiten, wie viel wir alles vergessen. Aber auch wenn wir uns gegenseitig erinnern, dann hat das alles immer eine gewisse Begrenzung. Dieses Gedächtnis wird ersetzt durch das nächste Gedächtnis. Also es gibt ein soziales Kurzzeitgedächtnis, das nennen wir das Erfahrungsgedächtnis. Langzeitgedächtnis geht eben nur mit Medien, die das über die Todesschwelle hinwegtragen. Und dazu gehört aber auch die Erinnerung auf dem Grabstein und an die Erinnerung der Vorwelt und das Mitnehmen der früheren Generationen in die Zukunft.
Und was ist, wenn wir keine Grabsteine mehr haben, weil wir uns verbrennen lassen und alles sich in Luft auflöst?
Der Wandel der Friedhöfe ist ein ganz, ganz tiefer kultureller Einbruch im Grunde. Und er hängt damit zusammen, dass sich die Menschen auch nicht mehr zur Last ihrer Kinder machen lassen wollen. Sie wollen sie befreien von den Formen der Pietät, die dafür einmal eingerichtet wurden. Man kann ja auch tatsächlich sich an seine Familie anderweitig erinnern. Man braucht vielleicht nicht den Grabstein, aber es ist ein sinnliches Zeichen dafür, dass bestimmte ganz tief verankerte kulturelle Riten sich gerade sehr verändern.
Herr Assmann, vielleicht machen wir uns auch viel zu wenig Gedanken. Also wir scheuen uns im Leben, darüber nachzudenken, oder?
Also ich scheue mich nicht, darüber nachzudenken und denke darüber nach immer in dem Sinne nicht, wo will ich liegen, da gibt es mich ja nicht mehr, das ist mir auch klar. Sondern denke an meine Kinder, wo gehen die gerne hin? Und ich würde schon meinen, dass der Friedhof auch im Leben eine Rolle spielt, dass auf den Friedhof gehen, dass an die Eltern denken und an die Verwandten, die da liegen. Und imaginiere mich, natürlich in meinem Alter liegt das ja sehr nahe, eben auch in die Rolle, dass meine Kinder einen Ort haben, wo sie hingehen und sich treffen und an uns denken. Das ist eben etwas, was im alten Ägypten einer unglaublichen Reichtum an kulturellen Ausdrucksformen verwirklicht wurde. Da können wir sehr viel lernen, weil da sehr viel einfach zum Menschsein gehört. Also wenn wir jetzt von Heimat sprechen, ja, dann ist Heimat nicht so sehr ein Heimatland, sondern eine Heimatstadt und eben der Ort, wo die Vorfahren gelebt haben, wo man sich imaginiert, dass die Kinder auch hinkommen. Also dieses Leben in einem transgenerationellen Zusammenhang, das würde ich meinen, gehört doch irgendwie zur Grundausstattung des Menschen. Das ist in unserer Gesellschaft ein bisschen unterbelichtet. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Krisen auch damit zusammenhängen.
Es geht ja, Frau Assmann, auch darum, dass die Kultur unser Wissen um unsere Endlichkeit kompensiert. Also das heißt, wir können unser Sterben wirklich besser ertragen, indem wir es kulturell aufbereiten. Tröstet uns das oder was macht das mit uns?
Ich glaube, das ist ein Grundanliegen überhaupt, auch ein Stück weit ablösbar von der Frage des Grabsteins. Es gibt ja diesen schönen ägyptischen Satz, altägyptischen Satz, den jeder sofort nachvollziehen kann, der lautet, ein Mensch lebt, wenn sein Name genannt wird. Und wir wissen auch, dass in der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, auch bis heute, viele, viele Menschen ermordet wurden, die gar keine Gräber haben, die in Massengräbern immer noch anonym verscharrt liegen, noch vom Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel, und sich die Enkel jetzt daran machen, die wiederzufinden, um sie nochmal rituell richtig zu bestatten, um diese Geschichte zu Ende zu bringen. Das ist ein tiefes Anliegen. Aber das Nennen eines Namens kann auch in anderer Form geschehen. Zum Beispiel haben wir uns ausgedacht, als Familie im nächsten Jahr den 111. Geburtstag meiner Mutter zu feiern. Also da kommt die Familie zusammen und erzählen wir und dann machen wir die Archive auf und lesen Briefe nochmal und kommunizieren das den Jüngeren. Also das Nennen des Namens ist sehr wichtig und dazu gehören Geschichten. Der Grabstein ist sehr einsilbig dagegen.
Herr Aswan, eine Ihrer Grundthesen ist, dass die Erfindung des Monotheismus im Alten Testament dazu geführt hat, dass die Religion ja ein Gewaltpotenzial entwickelt hat, weil sie auf einmal zwischen wahr und falsch unterschieden hat und diesen intoleranten Wahrheitsanspruch auch gewalttätig vertreten hat. Sie sagen aber auch, dass monotheistische Religionen nicht per se gewalttätig sind. Wie geht denn das zusammen?
Also die Religion, die gibt es überhaupt erst seit, sagen wir einmal, 500 vor Christus. Vorher gab es Staat und Kultur. Der archaische Staat ist eine Art Kirche und seine Hauptaufgabe ist, die Verbindung mit den Göttern zu halten. Das gilt für alle archaischen Staaten. Die werden gegründet, um die Menschen mit der Götterwelt in Verbindung zu halten. Von dieser Verbindung, ja, hat sich das Judentum emanzipiert. Die hatten keinen Staat mehr, der war untergegangen. Die Elite war deportiert worden nach Babylon und musste jetzt ohne Staat und Tempel und Territorium sich neu erfinden und haben eben diesen Komplex aus Offenbarung, Bund, Glaube, Treue, Wahrheit erfunden, der eben auch ohne Staat funktioniert. Eine Religion, die ihr eigentliches Fundament nicht in dieser Welt hat. Das verstehen wir jetzt unter Religion, ist aber etwas völlig Neues, etwas völlig anderes. Und diese Religion, das kommt in den Schriften dieser Zeit, vor allen Dingen im Deuteronomium, sehr klar zum Ausdruck, die hat nichts mit dem Staat zu tun. Da wird zugestanden, also wenn ihr denn wollt, Deuteronomium Kapitel 20, dann könnt ihr euch auch einen König wählen, aber den wählt bitte aus der Mitte eurer Brüder, also keinen Ausländer, und der soll bloß nicht zu viel Frauen, zu viel Geld, zu viel Pferde haben, sondern soll sich eine Kopie der Tora anfertigen lassen und die von morgens bis abends studieren. Also der Staat, der wird als ein notwendiges Übel, in diesem Fall das Königtum, ja, als ein notwendiges Übel betrachtet, aber das Eigentliche, die Verbindung des Menschen mit Gott, die hat mit dem Staat nichts zu tun. Das war ein unglaublicher Befreiungsschlag. Und das hat sich aber nicht durchgehalten, nicht? Und die Verbindung jetzt von dieser transzendenten Religion und halt dann doch einem Staat, der das organisiert und durchsetzt und diese Idee der absoluten Wahrheit und der absoluten Treue, die sich mit dieser neuen Religion verbindet, nun politisch implementiert und daraus auch gewissermaßen seinen Brennstoff, seine Dynamik, seine massenbewegende Dynamik zieht, das ist etwas ganz anderes als diese archaische Konzeption des Staates, der als eine Art Kirche die Verbindung mit den Göttern hält.
Sie sagen, dass das auch ein gewisses Gewaltpotenzial in den Religionen hervorgerufen hat. Wie geht das denn zusammen mit einem möglichen Friedenspotenzial einer monotheistischen Religion?
Das muss man eben auch sagen, dass der Begriff des Friedens unbedingt zu dieser Idee einer transzendental verankerten Religion gehört. Ist in all diesen Texten zentral. Also der Begriff Shalom, nicht? Der Begriff Salam und Pax, Dona Nobis Pacem, nicht? Das ist einfach die zentrale Idee. Das ist eben eine Religion, die im Grunde ja mit der Politik nichts zu tun haben will. Die will Frieden und Friede auf Erden. Und das Unheil kommt eben dann doch von dieser Konjunktion, ja, von politischer Macht und transzendentaler Wahrheit.
Und eben daher, dass der Monotheismus auch zwischen wahr und falsch unterschieden hat. Frau Aswan, wir in Köln, ja, wir sind ja alle verschmitzte Katholiken, wir haben all unsere vielen Heiligen hier. Ist das nicht so ein verschmitzter Polytheismus, den wir Katholiken da betreiben?
Ganz sicher. Das Christentum hat ja sofort das Rad wieder zurückgedreht. Vielleicht dieser vollkommen radikale, abstrakte Monotheismus ist so gar nicht lebbar. Man braucht ja auch die Bilder und die Kirchen sind ja und die Fenster, Glasfenster sind voll von Bildern. Der Marienkult steht ja ganz im Zentrum, der ist im Protestantismus ein bisschen hinten runtergefallen, aber dass man sich doch an Bilder und Vorstellungen und vor allem die Dreieinigkeit hält, ist Grundlage. Und das ist genau das, was viele eben sagen, eine Rückkehr zum Polytheismus ist. Natürlich in anderer Form. Aber es ist auch so, dass eine Religion nicht einfach so aus dem Nichts etwas schaffen kann. Man kann Traditionen zwar stark modifizieren, umdeuten, übersetzen in Neues, aber aus dem Nichts wird nichts. Es ergeben sich ganz spannende neue Konfigurationen, indem dann dieses Bildelement und eben auch ein Teil dieser göttlichen Gewaltenteilung, wenn ich das mal so nennen darf, in diese Religion wieder eingeht.
Also wir haben in Köln die Heiligen Drei Könige, die Ursula und ihre vielen tausend Gefährtinnen. Also die katholische Welt ist sehr, sehr bunt. Aber was passiert denn nun, wenn unser christliches Glaubenswissen zunehmend verdunstet, Frau Aßmann? Was wird uns fehlen, wenn wir unsere christlichen Wurzeln gar nicht mehr kennen, nicht mehr wissen, was Ostern, Pfingsten oder sogar Weihnachten bedeutet?
Also ich würde hier unterscheiden zwischen der ganz wichtigen Schicht, Glaubensschicht der Heiligen, also die Legenda Aurea, wo diese ganzen heiligen Geschichten gesammelt wurden, die ja in den Namenstagen das ganze Jahr durch immer wieder erinnert werden. Diese Schicht ist heute nicht mehr so präsent, das ist die Schicht der Reliquien. Die Reliquien gibt es immer noch, für mich sind die Reliquien eine Form der spirituellen Vernetzung europäischer Großstädte. Das geht weit über die Grenzen der Nationalstaaten hinaus. Es ist eigentlich eine erste Gründung Europas als ein vielstimmiges Reich. Diese Vernetzung, die Reliquien gibt es noch, aber die sind jetzt übersetzt in anderes. Also der Gegner der Reliquien waren ja die Bücher. Die Bücher waren eigentlich die Form, auch spirituelle Bindungen aufzubauen, Netzwerke über Europa hinweg, eben auf ganz andere Weise. Und die Vergeistigung dieser Religion war ein Teil derselben. Und wenn wir jetzt wieder an einem Punkt stehen, ist es wahrscheinlich auch wieder so, dass sich immer mehr verflüchtigt ins Abstrakte. Aber dagegen stehen ja noch die Feste. Es gibt tatsächlich nicht nur die ganzen heiligen Namen, es gibt auch die Feste des Kirchenjahrs, die Sie genannt haben. Und das sind weiterhin die Säulen, die dann auch in der säkularen Welt noch von erstaunlicher Anziehungskraft sind.
Aber Herr Aßmann, diese feste Weihnachten wird immer mehr zu einem Geschenk- und Konsumfest. Wir vergessen ja, dass das große Friedensfest ist. Das verdunstet, das ist doch gar nicht mehr da. Was hat das denn für Konsequenzen, dass man das gar nicht mehr weiß?
Also auf der einen Seite ist die Religion ein Wissenskomplex. Dieses Wissen verblasst, verschwindet. Auf der anderen Seite gibt es aber eine menschliche Grundangewiesenheit auf, sagen wir einmal, das Heilige. Es gibt immer Dinge, die uns heilig sind. Und wenn es nicht mehr Weihnachten ist, dann ist es etwas anderes. Es ist nicht alles verloren, wenn jetzt die sogenannten säkularen Komplexe, wie etwa die Menschenrechte, wie etwa das Eintreten für verfolgte, vertriebene Flüchtlinge, das einfache soziale Engagement an die Stelle treten, ja, des Heiligenkultes oder was immer die Kirche uns gelehrt hat. Also da verblasst ein Wissen, das gebe ich gerne zu, aber das ist nicht der Untergang eines religiösen Engagements. Das Heilige gibt's immer, das brauchen wir, es verlagert eben seinen Schwerpunkt.
Man könnte auch sagen, das verlagert nicht nur seinen Schwerpunkt, sondern auch sein Medium. Also es gibt viele, viele Menschen, die müssen an Weihnachten das Weihnachtsoratorium hören. Also die Musik von Bach ist dann so plötzlich der Träger eines religiösen Alltags in unsere Welt hinein. Da merkt man, dass sich das enorm verlängert und dass das auch gar nicht so schnell weggeht. Gerade auch die Matthäus-Passion, die eben auch nicht an Weihnachten aufgeführt wird, sondern im Zyklus dieser Jahreszeitenfeste. Überhaupt ist der Zyklus der Jahreszeitenfeste natürlich tief verankert in der paganen Welt, weil das sich immer an die Ernte und bäuerlichen Riten anschließt, die immer schon nötig waren. Das hat so eine Evidenz im Äußerlichen, also des Jahreszyklus. Und da gibt es auch ein Bedürfnis, das mitzuvollziehen.
Und was ist das Heilige?
Leider hat ja schon die Musik genannt, ja, die Bach-Kantate in etwa. Das Kirchenjahr vergegenwärtigen, die aber jetzt auch völlig unabhängig von ihrem jeweiligen Sonntag im Kirchenjahr aufgeführt werden. Noch nie hat es eine solche Präsenz gegeben der Musik im Alltagsleben. Das ist alles jetzt komplett eingespielt auf wunderbaren, also denken wir nur an Gardiner oder auch an Suzuki. Es gibt eine solche reiche Möglichkeit, sich mit dieser kulturellen Artikulation von Heiligem in Verbindung zu setzen.
Herr Aßmann, Sie haben mal auf die Gretchenfrage, wie halten Sie es mit der Religion, in einem Interview geantwortet, so wie Goethes Faust das auch tut, wenn er auf den Himmel und auf die Erde verweist, als einer unumstößlichen Tatsache eines Göttlichen, ohne die wir nicht leben können. Wir können ohne das Göttliche nicht leben, ist das so?
Man kann nicht leben ohne die Empfindung, also Schleiermacher, das Gefühl, ja, das Gefühl eines Getragenseins von etwas, was jenseits des Wissbaren liegt. Aber man spürt ein gewisses Getragensein. Und das übersetzt sich dann in konkrete Bilder oder Texte. Aber das sind immer Übersetzungen. Diese Empfindung, die da sich in solchen kulturellen Übersetzungen artikuliert, die, würde ich meinen, gehört nun auch zur Grundausstattung des Menschen. Und diese Empfindung habe ich natürlich auch, wie jeder Mensch, und weiß um die Distanz, ich weiß um den Übersetzungscharakter, ja, unserer religiösen Traditionen und weiß, dass es Religionen nur im Plural gibt, dass die anderen Religionen genauso Übersetzungen sind von etwas, was wir aber durchaus nachempfinden können.
Wie ist das für Sie, das Heilige, das Göttliche? Was ist das, Frau Aßmann?
Also ich finde, dass im religiösen oder theologischen Gespräch dieses Stichwort Glaube eine absolut zentrale Rolle spielt und in diesem Sinne auch eine ungute Rolle spielt, weil es eigentlich aus sich heraus Zweifel induziert und Misstrauen und Streit und alles Mögliche, einschließlich dieser Wahrheitsfrage, von der eben die Rede war. Für mich ist das Zentrum der Religion eigentlich nicht der Glaube, sondern die Praxis. Also für mich ist Religion etwas, was man tut. Es besteht so lange, wie man etwas tut. Die Formen des Tuns sind sehr weitläufig und werden auch ständig erneuert. Also wir haben ja gerade darauf hingewiesen, dass die Sonntagskantate am Morgen ein Teil natürlich desselben ist, ebenso wie der Sonntagsgottesdienst, der dann darauf folgt. So gibt es ganz vielfältige Formen und die Angewiesenheit darauf, dass es Vorbilder dafür gibt, also auch wirkliche Riten, dass man nicht alles selbst erfinden muss, dass man sich da einbetten kann, dass es lange überlieferte Texte gibt, die man lesen kann, in die man einsteigen kann. Das scheint mir eigentlich das viel Wichtigere. Also es ist Praxis und Kultur zugleich.
Aber kann ich denn beten, ohne zu glauben?
Wissen Sie, wenn man betet, hört man endlich mal auf, da ständig diese Zwischenfragen zu stellen. Genau. Man macht sich doch unglaublich nervös.
Die Heiligen Drei Könige, das ist ja ein Emblem dessen, um was es hier geht. Nicht? Auf der einen Seite ist es eine pure Fiktion, eine reine Erfindung. Die Heiligen Drei Könige hat es nie gegeben. Die kommen ja auch im Neuen Testament nicht als solche vor. Das ist dieser Reinhard von Dassel, der die geniale Idee hatte nach Köln, also solche unmittelbar mit der christlichen Heilsgeschichte verbundene Gestalten zu bringen. Um diese Fiktion herum hat sich nun dieser herrliche Dom errichtet, hat sich etwas gebaut, was uns allen sehr, sehr viel bedeutet. Und es ist völlig egal, ja, ob es nur die Heiligen Drei Könige jemals gegeben hat oder nicht. Und dasselbe kann man hochrechnen. Es ist völlig egal, ob irgendwann in der späten Bronzezeit am Sinai, ja, diese Offenbarung geschah. Das ist genauso eine Fiktion wie die Heiligen Drei Könige. Aber was hat sich darauf errichtet? Und was hat sich darauf errichtet hat, ist eben der kulturelle Ausdruck von etwas, das in uns steckt, ja. Und das darin, in der Existenz des Judentums, des darauf aufbauenden Christentums, und der Islam baut auch darauf auf, eben dann seine Wahrheit gefunden hat.
Seine Wahrheit gefunden hat, indem jeder Einzelne diese Wahrheit für sich wieder entdeckt. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwann ein Betrug stattgefunden hat und wir da immer hinterherlaufen, sondern dass das eine Form ist und Bilder und Sprache ist, in denen man eine solche Wahrheit wiederentdecken kann.
Aber Frau Aßmann, wenn wir das Fiktion nennen, begeben wir uns da nicht schon auf ein Pflaster und entfernen uns von der Unschuld, die so etwas hat, wenn wir es als wahr anerkennen?
Also ich finde diese Begriffe Fiktion und Wahrheit hier gar nicht treffend. Ich finde es sehr gut, wenn wir jetzt Historiker sind und ins Archiv gehen und die Quellen prüfen und fragen. Die Leute erzählen sich gerade die Geschichte so. Wir haben hier eine Quelle, die uns dann ermöglicht, zu sagen und ermächtigt zu sagen, nein, das war anders. Diese Situation haben wir hier gar nicht und das müssen wir hier mit einberechnen. Wir haben allerdings eine lange Geschichte der Verwirklichung und wir können in dieser Geschichte der Verwirklichung von Religion durchaus sehen, wo Missbrauch geschah mit diesen Symbolen und diesen Werten, etwa im Ersten Weltkrieg im Zeichen des Kaisers und des Bismarckschen Kreuzes. Das war ja sozusagen eine Fusion von Christentum und Nationalismus. Also wir sehen den Missbrauch, aber wir sehen natürlich auch die echten Formen der Wiederkehr. Ich denke an die Weiße Rose, die genau im Sinne der Bibel dann eben auch den Widerstand geleistet haben.
Ich möchte auch nochmal auf den Begriff Wahrheit eingehen, Frau Assmann. In Ihrem Buch Menschenrechte und Menschenpflichten geht es auch um das große Wort Wahrheit. Der Wert der Wahrheit ist wichtiger denn je heute, sagen Sie. Aber was ist denn Wahrheit? Was ist wahr?
Wahr eben nicht im Sinne der Grundfrage der Philosophen, für die das ja ein Dauerthema ist, auch nicht im Sinne der Grundfrage der Historiker, sondern der Frage, was sich bewährt. Also eigentlich ist es eine Frage der Nachhaltigkeit. Wir haben in der Friedenspreisrede geschlossen mit dem Satz, wahr ist, was uns verbindet. Wir könnten auch sagen, im Sinne dieser alten Weisheitslehren, wahr ist, was sich bewährt und durchhält und uns auch in eine Zukunft bringt. Was einfach auf Dauer lebbar ist und eine gemeinsame Zukunft eröffnet.
Wie sieht's denn da aus mit dem Friedenspotenzial der christlichen Idee? Lässt sich dieses Friedenspotenzial des Christentums globalisieren? Die katholische Kirche ist ja zum Beispiel ein Global Player. Die hat ja schon mal die Infrastruktur, Herr Assmann, oder?
Das fragen Sie mich. Also, ich bin kein Katholik. Ich würde sagen, zu dem Begriff der Wahrheit, wie wir ihn verstehen, gehört auf der einen Seite die Zeit, das sich bewähren, und auf der anderen Seite das Vertrauen. Also ohne Wahrheit gibt es kein Vertrauen. Und ohne Vertrauen gibt es keine Gesellschaft. Das wird in den Religionen sehr groß geschrieben. Da wird es nun auf Gott gegründet, ja, Gottvertrauen. Das muss aber auch ohne Gott funktionieren. Das heißt, wir müssen auf den Menschen, wir müssen auf uns vertrauen können. Und dieses Vertrauen wird eben aufs Schwerste beschädigt durch das, was jetzt sich in der digitalen Welt abspielt. Da müssen wir aufpassen. Wir müssen daran festhalten, dass es Wahrheit geben muss, wenn die Gesellschaft funktionieren soll, wenn sie nicht auseinanderbrechen soll. Das darf nicht sich in Gottvertrauen erschöpfen.
Das tut es ja auch nicht, wenn man sich die Bergpredigt anschaut. Da kommen genau diese sozialen Bindungen in den Vordergrund. Und es geht um Nächstenliebe und es geht um den Umgang miteinander. Und da kommt dann auch diese goldene Regel wieder vor. Also alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das sollt ihr auch tun. Es wird immer in der positiven Form erscheint es in der Bibel. Wir haben es in unserem Sprichwörterkatalog in der negativen Form. Was du nicht willst, das Mann dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist die negative Version. Aber in beiden Versionen geht es darum, soziale Bindungen zu stärken. Und das geht nur auf der Basis von Vertrauen. Und das geht eben nur auf der Basis dessen, dass man das Wohl des anderen im Auge behält bei allem, was man tut.
Frau Assmann, Sie sind in einem protestantisch geprägten Elternhaus aufgewachsen, auch sozialisiert worden. Sie haben einmal gesagt in einem Interview, dass Sie es eigentlich bedauern, dieses religiöse System nicht an Ihre Kinder in der Form weitergetragen zu haben. Warum?
Ja, vielleicht, weil sich die Zeiten überhaupt ändern, weil die kulturellen Kontexte andere sind als die, in denen ich aufgewachsen bin. Wir sind nun auch nicht zwei Theologen als Eltern. Immerhin hat Jan dann wiederum eine sowas wie eine Bibelfestigkeit zurückgebracht. Das bedeutet uns schon sehr viel und tatsächlich ist es auch etwas, was uns am Herzen liegt und was man ja immer noch weiter praktizieren kann.
Ich kann da kurz ergänzen. Eine Tochter von uns wurde schwer krank und wünschte sich, dass ich mit ihr Psalmen lese. Und da bin ich nach Berlin gefahren und wir haben zusammen wunderbare Psalmen gelesen. Das hat ihr sehr viel bedeutet. Also auch in unserem säkularen Haushalt spielt das eine große Rolle und zwar eine stärkende, stützende, hilfreiche. Das geben wir nicht auf bei aller Weltlichkeit.
Vielen Dank. Herr Leider und Jan Assmann, die beiden Kulturwissenschaftler, haben in diesem Jahr in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. In ihrer Dankesrede forderten sie, dass sich Europa mit den Menschen solidarisieren müsse, die durch Kriege, Not und Gewalt zur Flucht gezwungen seien. Den beiden geht es in ihrem Werk darum, den deutschen Geist des Kulturprotestantismus in eine weltbürgerliche Humanität zu verwandeln. Vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank Ihnen.
Danke.